herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona als Chance aus dem Homeoffice der WWU. Und wir haben heute als Gast Augustin Ulrich Niebert, Dr. Augustin Ulrich Niebert aus dem Zentrum für Rhetorik, Kommunikation und Theaterpraxis aus dem Germanistischen Institut. Und er wird uns heute ein paar Fragen beantworten zum Thema Corona und die Online-Kommunikation. Wie verstehen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes? Genau, und Uli und ich, wir kennen uns auch schon. Ich bin nämlich auch Sprecherzieherin. Ich habe auch am Zentrum für Rhetorik, Kommunikation und Theaterpraxis gelernt. Die meisten wissen aber mit dem Begriff Sprecherziehung und Sprechwissenschaft gar nicht viel anzufangen. Vielleicht können wir das zuerst mal beantworten.
Also, wenn wir Sprechwissenschaft, wenn wir sagen, wir sind Sprechwissenschaftler, dann wird häufig gesagt, Sprachwissenschaftler. Und das ist ein ganz kleiner Unterschied, eigentlich nur ein A und ein E in dem jeweiligen Wort. Sprachwissenschaft beschäftigt sich vorwiegend mit dem Schriftlichen. Sprechwissenschaft vorwiegend mit dem Mündlichen. Es geht also um mündliche Kommunikation in verschiedenen Teilbereichen und das macht Sprechwissenschaft aus. Auf der wissenschaftlichen Seite, da wird es erforscht, und auf der sprecherzieherischen Seite, wo es eher in die didaktische Lehre geht.
Sehr gut, wunderbar. Dann sind wir gut vorbereitet für die ersten Fragen, denn gerade als Sprecherzieher, Sprechwissenschaftler schaut man ja auf die ganze Online-Kommunikation, die wir jetzt eben machen, die wir jetzt ja auch hier gerade machen, nochmal ganz anders drauf. Was hat sich durch Corona jetzt geändert?
Ich glaube, dass sich nicht so viel durch Corona geändert hat in der Kommunikation, sondern es haben sich die Übertragungswege geändert. Wir sind eben nicht mehr in der Face-to-Face-Situation für unsere Gespräche, unsere Gesprächsführung, die wir so haben, und wickeln das Ganze online ab über, wie wir jetzt auch zum Beispiel Zoom oder verschiedene Plattformen, in denen das eben dann auch online läuft. Wir haben ganz andere visuelle Kanäle, aber wir haben auch andere auditive Kanäle, über denen das stattfindet. Wenn wir zu jemandem zum Gespräch gehen, in eine Besprechung gehen, dann haben wir für gewöhnlich einen Weg. Wir stellen uns darauf ein, auf dem Weg, dass wir mit dem und dem über dieses und jenes Thema sprechen wollen. Wir haben so vielleicht ein paar Ideen, was könnte in dem Gespräch so stattfinden, und wir bereiten uns mental so ein bisschen auf dieses Gespräch vor. Dann treffen wir den an der Tür. Wir machen Smalltalk, bis wir dann im Besprechungsraum sind. Und im Besprechungsraum reden wir dann möglicherweise über das Thema auch gleich. Kann auch sein, wir haben eine längere Gesprächseröffnungsphase. Diese Phase der Beschäftigung mit dem Thema, mit der Kommunikation, mit dieser Person, schrumpft auf einen sehr kleinen Teil in der digitalen Kommunikation zusammen. Wir sind zu Hause, wir trinken gerade noch einen Kaffee, wir sitzen am Frühstückstisch, sind mit den Kindern oder mit anderen Sachen noch beschäftigt. Dann gehen wir an den Computer, sind 2-3 Meter möglicherweise, und plötzlich sind wir in diesem Gespräch. Und das, was im Grunde genommen als Vorbereitung läuft, ist sehr zusammengeschrumpft, weil wir uns möglicherweise nicht so viel Gedanken machen. Das unterstelle ich jetzt einfach. Also möglicherweise machen wir uns auch lange Gedanken, kann schon sein. Aber wir haben nicht diesen Weg, der uns dazu zwingt, uns damit zu beschäftigen. Und wir haben auch nicht diese Gesprächseröffnungsphase, also dieses Reden über nichts, also das übers Wetter reden, über einen Anfahrtsweg reden, wo wir eine ganz wichtige Funktion in der Gesprächsführung haben, nämlich den Beziehungsaufbau. Also Kommunikation läuft in 2 Ebenen ab. Wir wollen über ein Thema sprechen. Das ist das Was, sage ich. Und es gibt eine Beziehungsebene. Das ist das Wie, sage ich. Und für die Beziehungsgestaltung haben wir im Grunde genommen die Gesprächseröffnungsphase. Da reden wir übers Wetter. Wir reden thematisch über nichts. Es ist vollkommen egal, wie das Wetter ist. Und es ist vollkommen egal, wie wir hingekommen sind. Aber es ist wichtig, dass wir miteinander reden. Und das zeigt mir, wie ist der andere heute drauf? Was ist das so für ein Typ? Macht der 5 sarkastische Witze übers Wetter? Dann kann ich auch, wenn es um Geschäftsabschluss geht und der einen sarkastischen Witz macht, drüber lachen. Wenn ich die Gesprächseröffnungsphase nicht hatte, dann bin ich da möglicherweise irritiert. Und die Missverständniswahrscheinlichkeit, wenn wir diese Gesprächseröffnungsphase, wo wir die Beziehung klären, nicht haben, ist dann ein bisschen größer.
Ah, okay. Das heißt, es ist schon etwas anspruchsvoller, dann auch den anderen zu verstehen, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil sage ich mal, subtile Sachen wie Ironie und so weiter, das testen wir halt im Vorhinein aus, in einem Smalltalk vorher. Ich bemerke das auch, wenn ich Online-Lehre mache, dass mir total die Pausen fehlen, wo man eben auch nochmal in Kontakt gerät mit den Studierenden und wo eben auch nochmal eine ganz andere Beziehung aufgebaut wird, und das ist eben auch nicht existent.
Ja. Ja, und online fällt es dann auch plötzlich auf, wenn wir im Raum sind, da ergeben sich Sachen. Die ergeben sich einfach, was weiß ich, da sitzt jemand in der ersten Reihe und dann hat man da eher einen Blickkontakt, weil der die ganze Zeit schon sehr aufmerksam guckt und der daneben guckt fragend und den spricht man dann vielleicht eher an als denjenigen in der letzten Reihe. Es ergeben sich Sachen und hier sind plötzlich alle gleich weit weg. Und man hat vielleicht auch so ein Ungerechtigkeitsgefühl. In dem Moment spreche ich jetzt diese eine Person an, was denken dann die anderen von mir? Was wir im normalen Raum, also im realen Raum gar nicht hätten. Sondern da ergibt es sich einfach und da gibt es einen Prozess, einen Verlauf, der auch sich selbst steuert. Und diese Steuerung haben wir im Grunde genommen nicht so über die Online-Kommunikation. Wir haben auch weniger Signale. Wir sehen im realen Raum die Personen so, wie sie auch sich in der Körperhaltung, im Abstand, im Raum, in den Geschwindigkeiten der Bewegung verhalten. Und wir nehmen vor allem gestische Dinge wahr. Also Gestik ist sehr wichtig in der realen Kommunikation. Man merkt jetzt hier schon, wenn ich jetzt Gesten machen will, muss ich sehr hoch gehen, damit es die Kamera überhaupt mit erfasst, dass ich gerade unterstützende Gesten mache. Dann ist es aber eigentlich so, alles, was oberhalb der Brust ist, ist eine Signalwirkung, wenn wir da Gesten haben, sodass wir da eher hingucken. Das ist jetzt etwas, was ich hier machen muss. Ich gehe im Grunde genommen in diese Signalwirkung rein, aber will gar keine Signalwirkung erreichen, sondern ich will einfach nur, dass man die Gesten auch sieht in dem Moment, die mir eben jetzt beim Sprechen und beim Formulieren helfen, weil Sprechen ein ganz körperlicher Prozess ist.
Okay, das heißt, ein Tipp von dir, ich finde das gerade ganz spannend, ein Tipp von dir wäre dann zum Beispiel in der Online-Kommunikation, dass man die Gesten sieht und deswegen ruhig ein bisschen höher setzt.
Ich weiß es nicht. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass sich die Ebenen eher verschieben, dass wir plötzlich viel mehr Informationen über die Mimik aufnehmen, weil wir eine Nähe haben, also die Kamera bis zu meinem Gesicht ist jetzt, was weiß ich, einen halben Meter vielleicht entfernt. Einen halben Meter sind wir nicht für gewöhnlich im realen Raum, wenn wir eine Besprechung haben, entfernt voneinander, sondern es ist eher so eine intime Nähe. Ja, so einen halben Meter, wenn wir da jemandem gegenüber sitzen, das ist schon ein bisschen näher. Und da ist dann plötzlich die Mimik wichtiger als die Gestik. Und sich darauf, glaube ich, einzustellen, ist eine wichtige Geschichte, dass wir sagen, okay, die Gestik tritt jetzt eher in den Hintergrund und die Mimik ist aber wichtig. Und wenn ich jetzt die ganzen Kacheln auf meinem Bildschirm habe, ist es jetzt wichtig, eben auch mal auf die Mimik zu gucken für die Rückmeldung im Gespräch. Ja, zu sagen, wir sollten hier mehr machen und da mehr machen, finde ich insofern schwierig, weil ich mich frage, wie authentisch ist es, wenn ich die Gestik jetzt nach hier verlagere, die ich eher unten hätte. Ich mache es jetzt mal ein bisschen demonstrativ und das wirkt jetzt vielleicht auch ein bisschen unbeholfen dadurch. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, wenn man sagt, mach es so, also mach mehr Gestik oben, dass es dann eher unbeholfen wirkt und nicht mehr echt und ich dann nicht mehr als authentisch wahrgenommen werde.
Ah, okay. Das heißt, wir sollten dann doch versuchen, uns eher authentischer vielleicht zu verhalten und dann eben auf die Mimik vor allen Dingen achten, beziehungsweise wir machen das unbewusst, dann auf die Mimik zu achten. Gibt es sonst von der sprecherzieherischen Seite aus noch Tipps, die du mitgeben könntest für die Online-Kommunikation?
Es gibt noch einen Tipp, der, glaube ich, relativ schwierig ist umzusetzen. Und zwar müssen wir uns entscheiden, wenn wir Blickkontakt halten wollen. Also Blickkontakt ist sehr wichtig in der Kommunikation. Und online müssen wir uns entscheiden, entweder ich gucke die Kamera an oder ich gucke dem anderen tatsächlich in die Augen. Aber wenn ich dem anderen in die Augen gucke, dann denkt der, ich gucke weg. Weil die Kamera und das Gesicht des anderen, mit dem ich spreche, sind an unterschiedlichen Positionen. Und jetzt muss ich im Grunde genommen umschalten und sagen, okay, ich bin nicht in einer realen Kommunikation, sondern ich bin hier in einer Studiosituation. Ich erzähle hier mit jemandem, medial vermittelt, ähnlich wie ein Nachrichtensprecher im Fernsehstudio Nachrichten spricht und der spricht es in die Kamera hinein und dadurch fühlt sich ein Publikum angesprochen, die das gerade sieht. Und hier ist es ähnlich, ich muss also meine Kamera lieben lernen. Ich sage es mal ein bisschen blumig. Es ist wichtig, den Umgang mit der Kamera kennenzulernen und eben mit der Kamera Blickkontakt zu halten, wenn der andere den Eindruck haben soll, weil ich das erreichen will, dass ich ihn angucke. Das mache ich jetzt auch gerade. Ich gucke in die Kamera und gucke eigentlich nicht dich an. Wenn ich dich angucken würde, wäre der Blick so. So gucke ich jetzt dich gerade an, aber dann fühlst du dich jetzt wahrscheinlich gar nicht angesprochen.
Das ist richtig.
Wo guckt der hin? Das ist irgendwo anders, bloß nicht zu mir. Und so gucke ich eigentlich nicht dich an, sondern die Kamera. Mhm. Und so ist dann eben diese Wirkung, die sich dann auch dadurch ergibt, dass wir eben hier einfach unterschiedlich agieren müssen. Das ist eine Sache, die wir tatsächlich, glaube ich, lernen sollten, zu wissen, okay, ich kann Blickkontakt versuchen zu halten, aber es sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Meine Tochter hat eine tolle Idee, die hat mir zu Weihnachten zwei Augen an die Kamera gemalt, sodass ich jetzt Blickkontakt halte, aber mit den gemalten Augen meiner Tochter.
Ich wollte gerade sagen, also irgendwie automatisch zieht es ja dann doch immer einen zu den Augen hin. Also ich versuche jetzt gerade in die Kamera zu schauen, aber es ist wirklich schwierig, weil ich immer wieder deine Augen versuche zu sondieren. Aber ja klar, also total verständlich, was du sagst. Und hinterher sind wir alle geübte Tagesschausprecherinnen und Sprecher, wenn wir das können. Okay, bei der Online-Lehre, da interessiert mich nochmal, inwieweit ist es da nochmal eine Chance auch für die Lehre, dass es online passiert? Wir haben jetzt ja eben noch ein paar eher negativere Sachen rausgehoben, dass eben zum Beispiel der ganze phatische Smalltalk am Anfang fehlt, wo die Beziehung aufbauen. Aber wo ist es eine Chance?
Also ich glaube, es gibt so drei Bereiche. Online-Lehre kann sehr viel schwieriger sein als reale Lehre. Online-Lehre kann genauso gut sein wie reale Lehre, aber Online-Lehre bietet eben auch Möglichkeiten, zum Beispiel alles, wo Arbeiten am Computer nötig sind. Also wenn man Arbeiten hat, wo man Einzelaufgaben am Computer lösen kann, ist es eine viel bessere Geschichte, weil jeder ist ja gleich am Computer. Ja? Also wenn ich vorher ein Quiz gemacht habe über Kahoot oder wie auch immer, in der realen Lehre, dann war das immer eine Ablenkung. Alle hatten dann irgendwie elektronisches Gerät und dann gab es vorne die Präsentation auf dem Beamer. Und das war ein Störfaktor generell irgendwie im Raum. Also es war eine Schwierigkeit, glaube ich, was immer irgendwie Zeit gebraucht hat. Jetzt ist es so, wenn man online ein Quiz zwischendurch macht, alle sitzen am Rechner, alle können ganz schnell klicken, und sind dann im Grunde genommen geführt. Also alle Dinge, die irgendwie mit dem Rechner sowieso zu tun haben oder Aufgaben, die man am Rechner gemeinsam lösen kann, also im gemeinsamen Dokument zum Beispiel, was dann in dem jeweiligen Programm in den Hintergrund gestellt wird, wo alle dran arbeiten können, das bietet, glaube ich, sehr gute Möglichkeiten und die sind besser als in der realen Lehre. Da können nicht alle gleichzeitig an der Tafel stehen.
Hast du recht, stimmt. Man hat diese Whiteboards, die man aufrufen kann, ne? Oder man kann den Bildschirm auch freigeben. Das konnte man früher ja auch nicht so einfach.
Ja, oder ein Google-Dokument, wo alle drin rumschreiben können. Mhm. Das ist ja alles möglich.
Mhm. Okay. Gibt es zu den digitalen Arbeitsräumen noch etwas, was du empfehlen kannst an Technik?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich ein bisschen, ich bin jetzt nicht der Experte dafür, ich bin Sprecherzieher, ich könnte jetzt was über den Ton sagen, aber das ist ja dann auch eine Frage des Preises und die Tonübertragung ist die wichtigere als die Bildübertragung. Denn wenn wir mit jemandem telefonieren, können wir mit dem auch normal kommunizieren. Nur über das Bild funktioniert es nicht. Also Tonübertragung ist ganz gut so in der Regel gelöst. geht natürlich immer besser, das ist jetzt nicht die Frage. Einige schwören darauf, Headsets zu verwenden, andere sagen dann wieder, wenn jemand so ein Headset auf der anderen Seite aufhat, das schreckt mich eher ab, das sieht so nach Hightech aus. Das muss jeder für sich entscheiden, wie er das eben für besser empfindet. Was, glaube ich, wichtig ist, sich über die Lichtverhältnisse bewusst zu sein. Also, dass ich nicht Gegenlicht habe, wo die anderen dann meinen Heiligenschein sehen, aber mich nicht mehr. Also so, dass auch die Informationen, die wir kommunikativ brauchen, also dass die Mimik tatsächlich für den anderen sichtbar ist. Ja, sowas wie Maske tragen, ich mache das für die anderen. Also in dem Moment, wo meine Mimik sichtbar ist, kann der andere ja im Kommunikationsprozess dann auch darauf eingehen und darauf reagieren. Und ich brauche seine Mimik, damit ich darauf eingehen kann. Also vielleicht nochmal ein ganz kleiner Exkurs. Früher hatte man, das ist ja sehr bekannt, so das Kommunikationsmodell von Sender-Empfänger. Es gibt einen Sender, der sendet irgendwas und gibt es das dekodierte Signal und dann gibt es den Empfänger, der nimmt irgendwas wahr und dann wird der Sender, wird der Empfänger selber zum Sender und dann dreht sich das Ganze um. Das ist nicht mehr der aktuelle Stand der Kommunikationstheorie, sondern wir gehen von einem Prozess aus, in dem wir uns gegenseitig in der gleichen Situation beeinflussen. Also in dem Moment, wo ich die Mimik des anderen sehe, jetzt online, oder die Gestik des anderen sehe, reagiere ich kommunikativ anders. Also ich formuliere vielleicht schon anders, weil ich gemerkt habe, es funktioniert nicht so gut. Ich bin vielleicht ein bisschen weicher, was weiß ich, im Partnerschaftsstreit, dass ich jetzt merke, ich will den anderen nicht verletzen, jetzt rudere ich mal ein Stückchen zurück während meines Formulierens. Und das ist so ein Prozess, der gleichzeitig stattfindet. Das heißt, wir sollten uns gegenseitig also auch viele Informationen geben, auch über die Mimik. Und dafür sind eben die Lichtverhältnisse wichtig, das heißt, Licht sollte von vorne kommen und dann kann man sich eine Schreibtischlampe neben dem Computer stellen beispielsweise, das reicht manchmal schon, so dass eben dann das Bild auch ganz gut ausgeleuchtet ist, nicht das Fenster im Hintergrund ist und Gegenlicht macht, sondern ich dann auch gucke, was für einen Hintergrund wähle ich beispielsweise. Soll derjenige mein Arbeitszimmer sehen oder mein Schlafzimmer, wo ich vielleicht gerade bin oder wie auch immer, meine Küche oder nicht, oder stelle ich den Schreibtisch einfach so ein bisschen um, dass hinter mir eine Wand ist und ein Bild oder wie auch immer.
Ich muss gerade nochmal lachen, weil ich auch denke, auch diese Scheinwerfer von vorne, auch das übt einen, wenn man mal Tagesschausprecher werden möchte. Hinterher, wir brauchen dann nur noch vielleicht ein bisschen Artikulationstraining und Stimmtraining, dann können wir eigentlich uns bewerben. Uli, herzlichen Dank für das schöne Interview.
Sehr gern. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke dir. Und bis bald.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.